AI in Finance. Der Unplugged-Podcast von Sascha Dewald und Mike Klotz.
Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile sechsten Episode von AI in Finance, dem Unplugged-Podcast von Mike Klotz und mir, Sascha Dewald, zum Thema künstliche Intelligenz im Zahlungsverkehr und im Banking. Und heute haben wir ein paar ganz spannende News für euch und dann tauchen wir in einen Deep Dive auf unser aller AI-Messias, kann man sagen, nämlich Sam Altman. Ja, und für alle von euch, die quasi jetzt schon abwinken, ganz gelangweilt und sagen, das kennen wir doch alles. Gefühlt ist OpenAI nur ein Halbtagsjob für Sam, zeitlich gesehen sogar maximal, würde ich sagen. Denn Sam hat ganz viele weitere spannende Hobbys, die wir uns heute mal anschauen wollen. Kurzer Disclaimer von mir, ihr hört es, meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen. Bin viel rumgereist in den letzten Tagen und Wochen und habe irgendwo einen hässlichen Virus aufgegriffen. Das heißt, ich freue mich, wenn Mike meine Hustenanfälle heute ein bisschen übertüncht und ich auf Mute gehen kann. Rüber zu dir.
Danke. Ich habe gerade einen hässlichen Virus gehört oder was Virus?
Es war der Virus, hoffe
ich. Und was ich bemerkenswert finde, du tust so, als ob du Sam gut kennst, ja. Also hast ein paar spannende Infos von Sam mitgebracht. Ich bin sehr gespannt.
Du, wir sind doch alle Tech-Bros, da duzt man sich.
Genau. Die News der Woche und auch ein kleiner Disclaimer von mir. Ich weiß gar nicht, ob ich viel husten werde. Was ich aber sagen kann zu den Nachrichten, es fällt immer schwerer. Und zwar fällt es nicht schwerer, Nachrichten zu finden, sondern die Nachrichten zu kuratieren. Und Sascha, so viel kann ich sagen, wir haben ja auch im Vorfeld schon drüber gesprochen. Ich glaube, wir könnten jede Woche eine Stunde über die Nachrichten im AI sprechen, ohne aber auch nur wirklich ansatzweise vollumfänglich zu sein. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Jeden Tag überschlagen sich die Nachrichten. Es passiert halt einfach ganz, ganz viel. Ich habe es versucht. Fange ich mal an mit einem Thema, wo man erstmal sagen muss, was hat das mit AI zu tun, nämlich das Thema Robotik? Ganz viel tatsächlich. Und was ist passiert? Ein Unternehmen namens Figure, welches sich für nicht nur humanoide Roboter interessiert, sondern die Dinger auch baut. Also so ein bisschen was, wie man von Tesla kennt. Die haben ja vor einem Dreivierteljahr den Tesla Optimus vorgestellt. Hat Figure etwas sehr Ähnliches, mit dem Unterschied, das Ding ist nicht ferngesteuert, sondern scheint wirklich zu funktionieren. Und Figure ist ein sehr interessantes Unternehmen. Da haben nämlich ganz viele andere Tech-Giants investiert, unter anderem Microsoft, Nvidia, Jeff Bezos und eben auch OpenAI. Und die haben mit Figure auch eine etwas tiefer gehende Partnerschaft oder Kooperation. So, und was hat Figure gezeigt? Anfang der Woche den Figure One, ein Roboter. Und dieses Video ist gar nicht lang, irgendwie 3-4 Minuten. Könnt ihr euch in den Shownotes angucken, ist aber nicht minder spektakulär. Denn was man dort sehen kann, ist ein Roboter, der an einem Tisch sitzt, also so wie wir zwei jetzt. Und vor diesem Tisch steht jemand und bittet Figure One, ihm einen Apfel zu geben. Und das tut er auch. Das ist erstmal nicht so spektakulär. Spektakulärer ist aber dann, dass er mit dem Roboter in eine Konversation geht und fragt, warum hast du mir denn den Apfel gegeben? Entschuldigung, er sagt nicht den Apfel, das muss ich korrigieren, sondern gib mir bitte was zu essen. Und fragt dann Figure One, warum denn der Apfel? Und sachgemäß wird geantwortet, naja, das ist das einzige Essbare hier auf dem Tisch. Und es geht dann noch weiter bis hin zur Tatsache, dass er dann ein Geschirrspülbesteck von einer Geschirrspülmaschine, einen Geschirrspülkorb einräumt und den Müll wegräumt, der auf dem Tisch liegt. Sehr beeindruckend und auch ein bisschen spooky.
Ist echt cool. Schaut es euch an. Ich glaube, du hast jetzt schon irgendwie in 2,5 Minuten einmal das ganze Video erzählt. Aber wenn man es einmal sieht, ist es wirklich beeindruckend, wie die Speech-to-Speech wirklich funktioniert und auch wie dieses, zumindest gefühlte Plaudern mit so einem ganz kleinen bisschen Latenz dann irgendwie auch funktioniert. In den Shownotes findet ihr den Link.
Ich weiß nicht, ob dir es aufgefallen ist. Es ist nämlich exakt die gleiche Stimme wie in dem ChatGPT, was man sich selber ja auch auf dem iPhone oder auf dem Smartphone nutzen kann. Und auch die Latenz ist die gleiche. Also man fühlte sich schon so ein bisschen wie, ach, das kennt man ja und die Stimme kennt man auch. Und jetzt gibt es auch noch einen Roboter dazu, der sich bewegt.
Spannendes Ding. Und auch das sieht so ein bisschen aus, kein richtiger Kopf, also auch nicht menschenähnlich gemacht, sondern es sieht aus wie so ein Motorradhelm, wo vorne einfach so ein großes iPad draufgeschraubt ist, so ein bisschen gebogen natürlich und auch diese Grafik und Darstellung ist genau die, die wir von ChatGPT halt kennen, wenn wir Text-to-Speech machen. Also ist schon so ein bisschen angelehnt an unser tägliches Arbeiten.
Was ebenfalls aus dem Tech-Bereich als sehr spannend ich empfunden habe, ist nämlich die GTC-Konferenz. Die war, glaube ich, gestern oder vorgestern von Nvidia. Und was die da vorgestellt haben, also für die Nicht-Tech-Nerds unter uns, ist schon ein großes Brett. CEO Jensen Huang hat dort nämlich den Blackwell GPU vorgestellt. Also das ist nichts anderes wie ein Prozessor, ein Grafikprozessor und nichts weniger als der komplexeste Grafikprozessor, den es bis heute gab, also oder vielmehr jetzt gibt. Um mal so ein paar Daten zu nennen, auch wenn da draußen die wenigsten übrigens inklusive mir was damit anfangen kann, hört sich trotzdem spektakulär an. 20 Petaflops pro Sekunde und damit 2,5 mal so schnell wie die letzte Generation. Das Ding kommt mit sage und schreiben 208 Milliarden Transistoren. Du schüttelst gerade den Kopf, weil es so völlig irrsinnig ist.
Völlig irrsinnig.
Ich könnte es leider nicht sehen. Was übrigens so krass ist, dass man mittlerweile bei der GPU an physikalische Grenzen stößt. Also man kann momentan gar nichts mehr bauen, was mehr Transistoren hat. Und besteht aus zwei GPU-Hälften, welche funktional eine Einheit bilden und untereinander eine Datenrate von 8 Terabyte pro Sekunde, was auch nicht wenig ist. Also der USB-Stick von zu Hause ist ein bisschen langsamer, glaube ich, und teilen sich geschmeidige 120 Gigabyte Grafikspeicher. So, warum ist das so spektakulär? Eine Grafik-GPU braucht man ja vor allen Dingen im Spieleumfeld. Wir wissen aber aus der Vergangenheit, dass diese GPUs, wie man könnte sagen, zweckentfremdet werden. Das kennen wir aus dem Crypto-Mining. Werden ja große Serverfarmen gebaut mit Grafikkarten. Und Nvidia hat das erkannt. GPUs oder Grafikkarten, GPUs eignen sich besonders für definierte Algorithmen und dementsprechend auch ein super, super wichtiges Thema für AI. Wer gehört zu den Kunden oder wer wird den Blackwell einsetzen? Natürlich solche Unternehmen wie AWS, Dell, Google, Meta, Microsoft und natürlich OpenAI und Tesla mit dem Ziel, ja, schneller und sparsamer Large Language Models ja nicht nur zu berechnen, sondern auch betreiben zu können. Und der B200, das ist dieser Blackwell GPU oder Prozessor, ist im Vergleich zu der letzten Generation 30 mal schneller bei 25 mal weniger Energieverbrauch. Also Sascha, du kommst ja auch gleich dazu. Sam Altman, der ja in diverse Unternehmen investiert hat. Ich glaube, der ist auch in so einem Kernfusionsding irgendwie mitbeteiligt. Energie ist beim Thema AI ein ganz, ganz wichtiges Thema.
Alle Größen, die irgendwie sich mit AI gerade beschäftigen, setzen langfristig auf das Thema Kernenergie, um einfach diesen riesigen Energiebedarf von KI-Systemen zu decken und versuchen natürlich sowohl das Thema Kernspaltung und auch Kernfusion hier ein Stück weit nach vorne zu bringen, weil es mit den normalen Methoden mittlerweile einfach gar nicht mehr möglich ist.
Kommen wir zu den etwas seichteren Themen. Sascha, wir beide sind so viel unterwegs, wir haben wenig Freunde, ich zumindest. Und da gibt es jetzt Abhilfe, nämlich ein Tool oder einen Assistenten namens PAI, geschrieben P-E-A-I. Und kann man sich anschauen. Das ist insofern ganz interessant, weil dieses Modell darauf trainiert wurde, Alltagssituationen ja nicht nur zu meistern, sondern tatsächlich in einen Dialog zu gehen. Also das, was man mit guten Freunden bespricht, kann man mit PAI besprechen. Alles, was einen betrübt und bedrückt, sei es irgendwelche Probleme, die man in familiären Kontexten hat, selber Probleme, wo man sagt, boah, ich möchte einfach irgendwie besser lernen können. PAI ist da der richtige Ansprechpartner. Man wählt eine Stimme aus und kann dann loslegen. Und in der Tat ist die Interaktion mit diesem Ding erschreckend menschlich, um ehrlich zu sein. Aktuell kostenlos nutzbar, kann ich nur empfehlen. Ist mindestens mal interessant.
Ja, es ist auch so eine ganz andere Art und Weise, wie der antwortet. Ja, also da geht es tatsächlich um Empathie und Sympathie und um mal so ganz emotional halt irgendwie auch reinzugehen. Also ich habe das Ding, nachdem du mir das gestern irgendwie geschickt hast, einfach mal ausprobiert und versucht, einfach mal so ein kleines Gespräch anzufangen mit, ich bin ganz doll traurig und bin dann ins Englische gewechselt, bin dann sogar einmal kurz ins Spanische gewechselt, wohlgemerkt geschrieben, ja, mit meinen Brocken. Und das hat einfach sofort mitgemacht, die Konversation ging weiter und es war die ganze Zeit, hat es mich versucht, dazu anzuregen, einfach ein bisschen über meine Gefühle zu sprechen. Also tatsächlich eine ganz interessante Veränderung mal dieser Sprachmodelle, die normalerweise ja super analytisch oder zumindest rhetorisch, akademisch daherkommen. Mal was ganz anderes. Probiert's aus. Wir tun's auch das in die Shownotes.
Genau, das, was du ja mir nicht so gerne machst, über deine Gefühle sprechen, immerhin hast du jetzt da was gefunden. Finde ich schön.
Yes. Sehr gut.
Dann Midjourney. Mein Lieblingstool, deins ja nicht, wenn es um bildgenerative AI geht. Ich finde es mega, mega klasse. In der Bedienung ein bisschen, ja, trickiger, ist halt was für Pros. Aber was sie gemacht haben, ist, sie haben das eine neue Funktion implementiert und die finde ich insofern spannend, weil sie halt auch da draußen in einem Unternehmenskontext interessant sein könnte, nämlich das Thema Charakterkonsistenz. Das Problem bei bildgenerativer AI ist oft, du kannst halt Charaktere bauen oder vielmehr generieren lassen Und wenn du jetzt diesen Charakter in einer anderen Szenerie oder in einer anderen Pose sehen willst, dann macht das die AI nicht. Das heißt, wenn ich jetzt eine Maus habe mit einem Superman-Kostüm, dann sieht die Maus, je nachdem, wenn ich unterschiedliche Szenen habe, auch immer anders aus. Midjourney hat das jetzt implementiert. Das heißt, es gibt das sogenannte Character Consistency, was den Vorteil mit sich bringt, dass der Charakter, unabhängig davon, in welcher Szene er sich befindet, immer gleich ist. Und das ist natürlich auch interessant, wenn wir jetzt mal darüber nachdenken, in unserem Umfeld, wir möchten auf unserer Webseite unseres Unternehmens vielleicht ein Chatbot implementieren und man möchte diesem Avatar auch ein Gesicht geben, dann kann ich jetzt anfangen, quasi ja unterschiedliche Szenarien zu bauen. Ich denke jetzt speziell an sowas wie Werbung, Storytelling etc. pp. Ich finde es eine super Geschichte.
Ja, auch für so Social Influencer, ne? Also es war ja immer echt schwer, konsistente Bilder, Bildwelten zu schaffen. Und jetzt sagst du einfach, okay, das ist jetzt meine Referenz, die ich hier als Bild gerade konstruiert habe. Und so die Details wie Gesichtszüge oder individuelle Kleidung werden jetzt einfach festgehalten. Und du kannst das jetzt in jede unterschiedliche Art von Welt oder Kontext packen. Und ich glaube, das ist super spannend, wenn es darum geht, auch für Social Interactions solche Sachen zu bauen für Social Media und Co.
Hast du das Ding um Devin mitbekommen?
Ja, total. Devin ist, also das war echt fett. Also so ziemlich in jedem Newsletter oder Podcast wurde da einmal richtig drüber gesprochen. Das ist ja von Cognition Labs, glaube ich, oder?
Ganz genau. Und ich meine, man muss dazu sagen, ein bisschen, was sie gut gemacht haben, ist so ein bisschen Legendenbildung, weil das Ding ist halt noch nicht live. Also man kann sich das nicht angucken. Was man aber sehen kann, ist halt eine Demo und ehrlicherweise, wenn das so live geht, wie es denn dort angepriesen und angekündigt wurde, dann ist das ein dickes Brett. Was macht Devin? Devin entwickelt Programmcode. Das kann ChatGPT heute auch schon. Devin geht aber noch einen Schritt weiter, weil man kann halt in diesen Code direkt eingreifen. Man hat also als Entwickler oder Entwicklerin eine Entwicklungskonsole. Man kann nicht nur Prompts schreiben, sondern man kann Code quasi live mit Devin bearbeiten. Und was Devin auch tut, Devin durchsucht das Internet nach entsprechenden APIs und fängt an, die zu implementieren. Und der Use Case bzw. die Demo, die gezeigt wurde, ist beeindruckend. Und wir erleben ja gerade sowieso, was da draußen das ganze Thema Jobs, Arbeitswelt betrifft, eine krasse Veränderung mit AI. Und das könnte auch nochmal eine Veränderung mit sich bringen. Gar nicht so sehr, dass jetzt Entwicklerinnen und Entwickler Angst haben müssen um ihren Job, aber ich glaube, das Tool kann eine sehr große Hilfe sein, um besseren Code in vielleicht kürzerer Zeit zu entwickeln. Also ich finde es mega spannend und bin sehr gespannt, ob es das leistet, was es verspricht, wenn es denn dann live geht.
Ja, es gilt als der erste KI-Software-Ingenieur, wenn man so will, ja. Also ein Roboter, der einfach programmieren kann, wie ein Mensch natürlich, nur schneller, in den meisten Fällen hoffentlich dann auch wirklich besser. Und ich glaube, es geht halt einfach darum, nicht nur, also es geht darum, um Code zu testen, zu debuggen, auszuführen, veröffentlichen zu können. Also alles, was so ein Full-Stack-Developer halt eigentlich auch können sollte, bedient jetzt so dieser virtuelle Software-Architekt. Ich bin echt gespannt, wie das weitergeht, wie der auch trainiert wird, wie der feinjustiert werden kann, weil das soll auch möglich sein, dass du es quasi dann auf deine eigene Umgebung noch anpassen kannst und auf deine eigenen Coding Languages. Echt cool.
Ich bin jetzt nicht so der CSI Miami-Fan. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Also es ist so eine Serie, die völlig an mir vorbeigeht oder gegangen ist. Aber ich habe ab und an reingeguckt und was man ja in diesen Serien so gesehen hat, waren so diese mega Zukunftsdinger, man konnte irgendwie in eine Karte reinzoomen und noch weiter reinzoomen und irgendwie, ja, gab es da schon Technologie, die irgendwie alles Mögliche erkannt hat. Das war natürlich großer Quatsch bis heute, denn was jetzt auch ja quasi als Funktionalität veröffentlicht worden sind zwei Dinge. Auf der einen Seite gibt es ein Tool namens Geo oder geospy.ai. Das ist wirklich total abgefahren, weil was man da machen kann, ist, man lädt ein Bild hoch aus irgendeiner Umgebung, Wald, wo man auch immer das Bild gemacht hat. Und dieses Tool erkennt dann, wo es aufgenommen wurde. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja klar, in den Metadaten des Bildes steht das alles drin. Nee, man kann auch Bilder hochladen, wo das eben nicht drin steht. Und das Ding erkennt tatsächlich, also in den Tests, die ich gemacht habe, zu 85% die richtige Umgebung und zumindest mal ansatzweise auch den Ort oder Stadt. Und ich habe nicht das Bild vom Eiffelturm hochgeladen, um das direkt vorwegzuschicken, sondern es waren schon so Dinger, wo ich gesagt habe, das kann man nicht erkennen. Und dieses Tool hat es aber erkannt. Ganz spannend. Und Claude, Das ist ja das Unternehmen aus Frankreich im Bereich AI, hat etwas sehr Ähnliches jetzt implementiert. Da kann ich Luftbilder und Satellitenaufnahmen hochladen, also Ausschnitte davon. Und Claude sagt einem dann, wo wahrscheinlich dieses Luftbild oder Aufnahme aufgenommen wurde. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, wenn ich jetzt einen Google Maps Ausschnitt da hochlade, da sehe ich es ja in Google Maps. Ja, klar, aber es gibt natürlich auch schon mal Karteninformationen, wo man es eben nicht sieht, wo man das dann entsprechend hochladen kann. Also ich musste mich so ein bisschen an CSI erinnern und fand das total faszinierend. Und das wollte ich noch mitgeben. Interessant daran ist, wie krass gut AI heute Dinge erkennt. Und jetzt denken wir mal an, du erinnerst dich noch an dieses JP Morgan Ding mit der Dokumentenerkennung. Das ist die Liga, in der wir uns bewegen, ne?
Also Doc LLM war das, oder? Genau.
Ja, genau. So, wenn jetzt also der Kassenzettel erkannt wird, wenn jetzt die Rechnung sauber erkannt wird und dann noch der Kontext hergestellt wird, das ermöglicht krasse Möglichkeiten und
ja, auch für also gar nicht jetzt nur Banken, ja, aber auch sowas ist Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, sowohl Steuerberatung für große Unternehmen als auch tatsächlich für Average Joe, also für uns beide, mit Steuerberatungssoftware, wo du sagst, es ist einfach nur noch wirklich eine automatische Erkennung und das Ganze halt nicht über so klassische Text- und Bilderkennungssoftware, OCR, sondern tatsächlich hundertprozentig eindeutig, was es ist und wo es hin ausgelesen werden muss. Und wenn das funktioniert, dann werden halt alle Steuerberatungsgesellschaften wahrscheinlich komplett obsolet, weil du es einfach wirklich nur noch über so eine App wie Expensify oder Circular machen kannst.
Dann gab es Sora. Sora war ja schon ein bisschen länger ein Thema, haben wir auch, glaube ich, schon mal angekündigt, ich glaube, im vorletzten Podcast, was da neu ist. Also vielleicht erstmal nochmal abzuholen, was ist Sora? Sora ist sowas wie Midjourney oder DALL-E, also bildgenerierende AI, nur eben halt für Videos. Und ein Produkt von OpenAI übrigens und noch nicht public. Was man aber sehen kann, sind auf der entsprechenden Webseite, ich glaube, 3 oder 4 Testvideos von Sora und wir haben uns die natürlich angeguckt und ehrlicherweise ist es schon wirklich schwierig zu erkennen, dass es ja von der AI generierte Videos sind. Also das sieht schon sehr überzeugend aus. Und zunächst hat OpenAI gesagt, naja, das Ding geben wir jetzt so schnell nicht an die Öffentlichkeit, weil Missbrauchrisiko ist irgendwie recht hoch. Also ne, bald ist Wahlkampf, Propaganda und was man da alles Böses mitmachen kann, braucht man nicht viel Fantasie. Allerdings hat jetzt Mira Murati, das ist die CTO, also Chief Technology Officer von OpenAI, gesagt, naja, das soll schon auf 2024 kommen und vielleicht sogar in den nächsten Monaten. Ich bin gespannt tatsächlich, wie sie das Thema Fraud da in den Griff bekommen, beziehungsweise Fraud im Sinne von, wie sie das Missbrauchspotenzial hinbekommen. Das Zweite, was ich in dem Zusammenhang ganz interessant fand, es gibt ein Unternehmen oder eine Marktforschung, ich kenne sie nicht, ich weiß nicht, ob du die kennst, HarrisX, nie von gehört. Was sie aber gemacht haben, ist, sie haben so eine kleine Studie und haben mit Probandinnen und Probanden, also mit Menschen, einfach mal getestet, ob sie in der Lage sind, die Videos von echten Videos zu unterscheiden. Ich kann das direkt vorwegnehmen. Die meisten waren nicht in der Lage zu unterscheiden, ob es ein von der AI, in dem Fall von Sora, oder ein ja vom Menschen generiertes Video war. Also so überzeugend echt sieht das aus. Und wir hatten ja letztes Mal unseren Fraud-Podcast. Und wenn ich jetzt an solche Dinger denke wie Video-Ident, da kommt noch ein bisschen was auf uns zu.
Ja, da gibt es mittlerweile auch diese neue Version und ich glaube, die hat HarrisX jetzt getestet. Wobei fairerweise auch auf den ersten Versionen und die kam schon vor 3 oder 4 Wochen sogar raus, diese Videos. Ich habe wirklich auch nichts gesehen. Ich habe dann im Internet so ein paar Bugs davon gesehen. Ja, ich glaube, auf diesem Tokio-Video schneit der Schnee, glaube ich, von unten nach oben. Oder irgendwie eine Frau hat 3 Beine. Aber das sind halt einfach so kleine Details. Und das ist ja so,
3 Beine würde ich jetzt nicht als kleines Detail betreiben. Also ich weiß.
Nee, aber du siehst es zumindest nicht. Es war so eine halbe Sekunde irgendwie im Bild, ja. Aber alleine so die Tatsache, dass wenn jetzt ein Mensch hinter einem anderen Mensch kurz verschwindet, weil er hinter ihm herläuft und dann gleich wieder auf der anderen Seite rauskommt, dann war der wirklich perfekt getroffen. Und auch ja, ne, die gleichen Falten auf der Kleidung, die gleiche Geschwindigkeit, die gleiche Textur und sowas. Und das ist ja mega schwer quasi zu berechnen. Und das Ganze halt jetzt auch noch unterlegt mit toller Musik, beziehungsweise dann natürlich auch noch Sprache durch 11 Labs beispielsweise. Und dann hast du halt dein fertiges Video in einer Minute, dein fertiges Marketing-Video oder eben dein fertiges Hollywood-Video, ja.
Verrückte Welt. Also da wird noch ein bisschen was kommen. Bin gespannt, wenn es dann veröffentlicht wird. Letzter Punkt, auch nur total schnell. Copilot von Microsoft, gibt es eine neue Version. Das Interessanteste daran fand ich im Prinzip das Notebook. Es ist eine Funktionalität, wo du wirklich sehr, sehr, sehr lange Prompts schreiben kannst, nämlich 18.000 Zeichen. Das ist bei ChatGPT ja so ein Thema. Du kannst nicht so ewig lang schreiben. Das geht bei Copilot allerdings und du kannst wirklich lange Texte dem Assistenten zur Verfügung stellen, um darauf dann entsprechende Prompts zu entwickeln. Sie nennen das Notebook oder Notizbuch, ein bisschen versteckt. Mir war noch nicht so 100% klar, wofür man es nutzen kann. Trotzdem auch da, Microsoft versucht das Ding auch weiter entsprechend zu entwickeln. Und was man eben auch bei Microsoft als auch bei den ganzen anderen Tools sieht, ich weiß nicht, wie du es wahrnimmst, aber sie werden immer mehr integraler Bestandteil bestehender Lösungen. Copilot in MS Office, Gemini in Google Docs. Also das wird immer mehr Teil unseres Alltags.
Ich glaube, genau diese Seamless Integration wird es sein, wo Menschen dann sagen, ja, das ganze AI-Ding war halt dann doch irgendwie nur ein Hype, weil ich benutze ja dann doch wieder jetzt meinen Excel, meinen PowerPoint, meinen Word, meinen E-Mail, was auch immer. Und dahinter steckt einfach eine sehr schlaue KI mit den entsprechenden unterschiedlichen aggregierten Sprachmodellen für die unterschiedlichen Use Cases. Das wird einfach der normale Anwendungsfall, glaube ich, werden.
Jetzt lese ich hier einen Satz, den lese ich mal vor. Das waren die News für heute, kurz, knapp. Also das war jetzt nicht so kurz und knapp, was ich hier gemacht habe, sehe ich gerade irgendwie 20 Minuten gequatscht, aber könnten echt jede Woche so ein News-Ding machen. Das wäre ein leichtes.
Vielleicht machen wir das doch einfach. Lass uns doch nachher im Abspann mal drüber sprechen.
Lass uns das doch einfach machen.
Ne? 23 Minuten hast du für die News gebraucht, die ich dir vorgeschrieben habe, mit kurz und knapp, als es noch leer war, aber jetzt, ja schön. Lass uns doch mal eintauchen in unser Hauptthema heute, wobei wir ja schon gesagt haben, ein klitzekleines, wobei wir auch gesagt haben, wir wollen das gar nicht so lang halten. Aber wir wurden schon von so ein paar Leuten angesprochen oder immer mal auch zu den handelnden Personen hinter den großen Gesellschaften. Satya Nadella, Sam Altman und Co. natürlich auch gesprochen. Und wir haben ja auch schon die hier immer mal wieder behandelt, spätestens dann auch das große Personalkarussell im letzten Jahr betrachtet. Heute wollen wir einfach mal ein bisschen abseits der typischen OpenAI-Themen beim Sam Altman halt irgendwie reingehen, um euch auch mal zu zeigen, was der noch so treibt und wie der versucht natürlich auch diese unterschiedlichen Themen in seinem Leben zu verbinden. Und wir wollen jetzt gar nicht so sehr auf sein Leben und Academics und sowas eingehen. Da gibt's einen ganz tollen Artikel, der war Mitte letzten Jahres, glaube ich, auf dem Intelligencer. Wenn ich den nochmal finde, dann teile ich den auch nochmal. Ich weiß nicht, ob der noch verfügbar ist, ob man den noch klicken kann, weil ich glaube, nach 2 Wochen werden die irgendwann hinter die Paywall gesteckt. Aber wir packen ihn auf jeden Fall in die Shownotes. Sehr empfehlenswert. Da steht auch so drin, wo der herkommt. Ah, sehr gut. Klasse. Genau, also wo der herkommt, was der schon alles gemacht und gegründet hat. Und ich glaube, das ging tatsächlich so nach seinem verkorksten Studium. Ich glaube, 2 Jahre hat er irgendwie Stanford mal angefangen, so ein bisschen das Füßchen ins kalte Wasser zu stecken und so ein bisschen zu studieren. Und dann hat er was gegründet, so ein Startup für Standortdienste. Das hat er dann für 40 Millionen verkauft. War dann ein bisschen fluide und hat dann Paul Graham kennengelernt. Und den kennen viele von euch wahrscheinlich als einen der Gründer und Initiatoren vom Y Combinator. Das ist dieser große Inkubator aus dem Silicon Valley, der auch schon Geschäftsmodelle wie Airbnb, Stripe, Coinbase, Reddit auch, geht es jetzt gerade um den Börsengang, ins Leben gerufen hat quasi und sehr frühzeitig dort investiert hat. Und das ist so das, also Y Combinator ist so das erfolgreiche Pendant beziehungsweise der Vorläufer von den deutschen Startup Bootcamp oder Axel Springer beispielsweise. Da ist er dann 2011 auch Partner geworden. Nebenbei hat er so mit seinem Bruder noch einen kleinen Frühphasen-Venture-Capital-Fund gegründet, wo er dann Peter Thiel kennengelernt hat, habt ihr bestimmt auch schon mal gehört, der dann als Limited Partner, also als Geldgeber für seinen Fonds eingesprungen ist. Auch der ist mittlerweile, glaube ich, riesig in den Milliarden. 2014 wurde er dann Präsident bei Y Combinator und muss da ja täglich hunderte von spannenden Startup-Pitch-Decks sichten. Ja? Von denen kann er natürlich nur sehr wenig ins Programm lassen. Und hier beginnt, glaube ich, so ein bisschen der Mythos rund um OpenAI, denn das Sichten von all diesen ganzen Präsentationen ist einfach nicht mehr wirklich bewältigbar für wenige Menschen. Und daher baut Sam Altman mit einem kleinen Team 2015 schon so einen ersten KI-Bot, den hat er dann, ich glaube, Hell 9000 genannt, um einfach wieder Herr seines Schreibtisches oder Herr der Lage zu werden und so diese ganzen irrelevanten Präsentationen und Pitch-Decks einfach frühzeitig auszusortieren. Und es war, glaube ich, ein erstes frühes Machine Learning, so ein bisschen erste AI da drin. Aber er konnte einfach seinen Dealflow damit viel effizienter gestalten. Und irgendwann hat er dann auch Y Combinator verlassen, weil er sich 2019 dann voll auf OpenAI konzentriert hat. OpenAI selbst ist ja schon seit 2015 geboren worden, damals zumindest als Projekt. Ne, wir erinnern uns, haben wir, glaube ich, auch ganz am Anfang mal drüber gesprochen, initiiert durch Sam Altman mit seinem damaligen Tech-Bro Buddy Elon Musk und noch einem sehr berühmten Machine-Learning-Experten von Google, dessen Namen ich nie aussprechen kann, deswegen lasse ich es hier mal weg. Aber das Ziel war damals quasi schon von diesen dreien, was sie auch so als Mantra vor sich hergetragen haben, dass künstliche Intelligenz auf Open-Source-Basis in Non-Profit-Organisationen entwickelt werden muss, um einfach zu verhindern, dass so ein mächtiges Werkzeug wie KI oder AGI, kommen wir gleich noch drauf, so den Interessen von einzelnen Geldgebern unterliegt.
Und das finde ich ganz interessant, wenn ich da mal kurz einhaken kann. Du hast jetzt sehr schön, wie sich das gehört für so ein CV, ne, so Lebenslauf. Aber Sam Altman ist natürlich auch fernab der Business-Geschichte irgendwie ein krasser Typ. Also nicht nur, was er heute ist, sondern auch, wo er herkommt. Ne? Du hast es gerade gesagt. Er hat Geschwister, er ist der älteste von, ich glaube, 4 sind sie, also von 4 Geschwistern. Wird übrigens im April hat er Geburtstag. Ich glaube, da wird er 39 oder ich glaube es nicht. Ich bin ziemlich sicher, dass er 39 wird.
Unser Alter.
Nee, aber Spaß beiseite. Er wächst ja quasi in der jüdischen Familie und im jüdischen Glauben auf. Und was ihn, glaube ich, von Anfang an geprägt hat, ist dieses jüdische Prinzip. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Das Tikkun Olam. Und wenn man sich das mal anschaut, und da kommst du ja bestimmt später auch nochmal zu, das erwähnt er in ganz vielen Interviews, wenn man sich dieses ethische Prinzip mal anschaut, dann geht es ja darum, dass die Welt zu einem besseren Ort wird. Und das zieht sich, wie ich finde, total krass durch den ganzen Lebenslauf. Und ich finde tatsächlich auch bei der Gründung von OpenAI wird es da zum ersten Mal deutlich, indem wir nämlich gesagt haben, wir müssen hier so ein Non-Profit-Ding draus machen. Und wenn wir schon KI machen, dann müssen wir sie so machen, dass wir eine KI bauen, die im besten Fall nicht die Menschheit auslöscht.
Ja, total. Also dieses Prinzip, was du angesprochen hast, und ich kannte das vorher auch nicht, ich habe das auch zum ersten Mal in diesem Artikel damals gelesen, wo auch einfach sehr viel über seine Kindheit und über seine Jugend und die unterschiedlichen Probleme halt auch in seinem Leben dann diskutiert werden. Aber ja, man sieht es tatsächlich überall, ja. Also er sagte irgendwann mal in einem Interview, dass er glaubt, dass bestimmte Dinge sich immer noch sehr menschlich anfühlen müssen, ne? Kreativität und Geistesblitze. Also die Fähigkeit, gleichzeitig glücklich zu sein, traurig zu sein. Und dass er glaubt, dass das Computer aber zukünftig auch haben werden. Und er glaubt halt irgendwie ganz doll, dass zwar diese Einzigartigkeit in diesen Dingen für aktuell noch Menschen einhaben für sich, aber dass es irgendwann einfach ein sehr traumatisches Erwachen geben wird, wenn wir feststellen, dass Maschinen auch sowas haben. Ja, aktuell sind es halt einfach immer noch Maschinen, aber er sagt halt selber, wenn man das ganz einmal extrapoliert, dann bilden wir Menschen einfach durch unsere Eingabe-Ausgaberate eine sehr große Begrenzung. Ja, wir lernen quasi mit 2 Bits pro Sekunde und er sagt, da geht einfach eine ganze Menge verloren, weil für eine Maschine, das hat er mal irgendwann geprägt, diesen Satz, müssen Menschen Gespräche quasi wie ganz, ganz langsame Wahlgesänge klingen.
Das war so in manchen Meetings, aber wenn du mal schaust, er hat ja damals mit Elon Musk OpenAI gegründet, oder zumindest ist ja einer der Gründer ist ja auch Elon Musk gewesen. Wenn du die beiden Personen mal nebeneinander stellst, fernab dessen, dass sie völlig unterschiedlich aussehen, aber die sind halt auch vom Charakter her sehr, sehr unterschiedlich. Elon Musk, so dieser Nerd, dieses Wunderkind, technologiegetrieben, wenig, wie ich finde, ethisches Grundverständnis und dann dieses krasse Gegenteil, Sam Altman, der ja aus einer anderen Welt kommt. Wie glaubst du, passte das zusammen bei der Gründung von OpenAI? Weil das habe ich mich wirklich gefragt, weil das wirklich so krass unterschiedliche Charaktere sind.
Ist ja auch eine total aktuelle Debatte, ne? Weil Elon stellt sich ja seit so ein paar Wochen hin und behauptet ja, dass er ein riesiges Investment schon in OpenAI gemacht hat und dass er ja eigentlich der rechtmäßige CEO ist und dass er ja damals mit Sam Altman und allen besprochen hat und auch mit dem Board und dem Verwaltungsrat, dass das natürlich zu 100% Open Source im Sinne der Menschheit gemacht werden muss und dass diese aktuelle, also dass das Thema halt auch demnächst wirklich Geld verdienen soll, ja. Das war nicht im Scope von Anfang an und das kritisiert er massiv öffentlich. Und er sagt halt auch, OpenAI hat von ihm seit 2019 massive Spenden erhalten, um einfach als Non-Profit am gesellschaftlichen Nutzen von KI forschen zu können. Und jetzt wurde dieses Spendengeld wohl für For-Profit gebaut und vor allem Microsoft als großer Konkurrent obsiegt halt jetzt, ne? Und jetzt hat aber Sam Altman letzte Woche zurückgeschlagen, hat einfach mal so ein paar E-Mails veröffentlicht, aus denen relativ klar rauskommt, dass dass Musk Investment von $1 Milliarde zugesagt hat und das ja auch so ein bisschen kolportiert. Am Ende waren es dann für weniger als 45 Millionen. Musk selbst behauptet immer noch irgendwie, es waren über 100 Millionen, aber Sam hat letzte Woche getwittert, er schickt auch gerne ein paar Kontoauszüge, um das Gegenteil zu beweisen. So, ne, dann geht es, Musk Klage positioniert ihn zum Beispiel auch als Verteidiger von dieser Non-Profit-Mission von OpenAI. In den E-Mails kann man aber wunderschön einfach nachlesen, dass Musk selbst das Unternehmen schon frühzeitig in eine For-Profit-Richtung drehen wollte. Und er hat dann auch geschrieben, dass in diesen E-Mails, dass Musk quasi OpenAI in Tesla integrieren wollte, ja, indem er halt einfach sagt, Tesla ist eine Cash-Cow. Ich glaube sogar, das Zitat war fucking Cash-Cow. Und OpenAI kann dann quasi der In-House-KI-Entwickler werden. Ja, also das zeigt schon so ein bisschen dieses Spiel aus For-Profit und Non-Profit und wie die beiden eigentlich ticken und worum es dem einen geht und dem anderen wahrscheinlich wiederum nicht.
Und ich glaube, in dem Zusammenhang kann man auch sagen, es gab ja dieses Gossip-Ding, das war letztes Jahr, da waren wir auf dem Triple zusammen auf dem Panel, glaube ich, tatsächlich, zum Thema AI, wo ja Sam Altman gekündigt wurde, um 2 Stunden später wieder geheiert zu werden. Also da ist halt eine krasse Dynamik in der ganzen Geschichte. Ich habe dich unterbrochen, du warst aber gerade am Erzählen, wie es zu der Gründung kam.
Nee, ich glaube, das reicht ja dann quasi auch schon. Also ich glaube, so das Thema OpenAI-Gründung und wie das auch die unterschiedlichen Versionen von den GPTs und Co. und jetzt Sora, das kann ja sich, glaube ich, jeder und jeder selber irgendwie nachlesen. Zur Philosophie dahinter haben wir jetzt auch schon gesprochen. Ab 2019 war Altman dann, glaube ich, auch der offizielle CEO. Und man muss schon sagen, durch diesen ganzen Erfolg von ChatGPT aus dem letzten Jahr und der medialen Berichterstattung wurde Altman dann einfach über Nacht wirklich berühmt und traf dann auf einmal natürlich auch alle relevanten Wirtschaftsbosse und auch Staatenlenker. Ich glaube, Jahresabschluss letztes Jahr waren $80 Milliarden Unternehmenswert. Und wenn ich mich noch richtig erinnere, damals aus dieser Kündigungswelle, von der du geschrieben hast, wo er gekündigt wurde, da haben ja damals 700 von 770 Mitarbeitende gesagt, dass sie auch gehen werden zu Microsoft oder auf jeden Fall woanders hin, wenn Sam Altman nach langfristig das Board verlässt. Und wenn man das jetzt mal quasi diesen Firmenwert von $80 Milliarden irgendwie hochrechnet auf diese 770 Mitarbeiter, dann hat jeder im Schnitt irgendwie $100 Millionen Firmenwert, was er quasi beiträgt. Und auch so, das Unternehmen gehört mittlerweile nach so wenigen Jahren auf jeden Fall zu den wertvollsten Unternehmen der Welt und ist ein wahnsinnig großer Erfolg. Aber ich glaube, was einfach wichtig ist, ist nochmal so ein bisschen zu gucken, was ihn halt sonst noch so treibt. Du hast gesagt, ihn treibt so dieses Prinzip Tikkun Olam, ich spreche es ganz sicher auch falsch aus, sorry dafür, also dieses jüdische Prinzip zur Verbesserung der Welt. Und irgendwann auf einem Fundraising-Dinner in Kalifornien wurde er auch mal attackiert von jemandem, der sagt, ja, du sprichst immer so daher, Sam, jetzt mach doch mal was. Ja, und dann hat er, glaube ich, 2018 sogar gesagt, ja gut, dann mache ich halt jetzt mal was, dann kandidiere ich halt für das Amt des Gouverneurs von Kalifornien. Das hat er dann auch tatsächlich bis zur Vorwahl gemacht und ich glaube, dann wurde ihm abgeraten, von diesem Job irgendwie damit reinzugehen und sich irgendwie mit den Arnold Schwarzeneggers dieser Welt zu messen. Und dann ist er da auch wieder raus, aber hat auch gesagt, er möchte zumindest sich monetär da auch beteiligen und hat, glaube ich, eines der größten Fundraisings halt auch in Kalifornien für die Demokratische Partei gemacht und Trump somit auch echt den dicken Stinkefinger gezeigt. Aber der hat halt auch noch so richtig viele andere Hobbys, die wir gefunden haben, was er so macht.
Ja, und wenn ich da kurz einhaken darf, gar nicht, was die Hobbys betrifft, sondern eher nochmal zurück zu seiner Persönlichkeit. Also alles, was man oder vieles, was man von ihm liest und auch wenn man ihn in Interviews hört, er hat sowas Unbedarftes. Also er hat auf der einen Seite natürlich, er hat klare, krass klare Vorstellungen, super tief im Thema drin, brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. Aber so dieses spielerische, alles klar, ich probiere das jetzt mal aus, das ist irgendwie, finde ich, sehr bemerkenswert und ist, glaube ich, auch Teil seines Charakters, auf manche Dinge mit einer gewissen Naivität zu gucken. Und was ich auch finde, er ist so unaufgeregt. Also er ist so,
ja, ich glaube aber, der hat mittlerweile auch ein gutes Medientraining hinter sich. Ne? Also ich glaube, das ist schon irgendwie ein spannender Kerl, aber also ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass ich sage, das ist ein krasser Weltverbesserer oder der hat dieses Prinzip, was wir jetzt irgendwie schon dreimal falsch ausgesprochen haben, so in jeder Genetik vereint, weil auch dieses Thema, was ich gesagt habe, dass er jetzt quasi bei jedem Staatenlenker irgendwie auf dem Schoß sitzt und da so Regulatorik für das Thema künstliche Intelligenz weltweit fordert, so die ganzen Experten auch um den EU AI Act, die werten das schon eher so als dieses Regulatory Capture, ja, dass du versuchst einfach eine Nebelkerze zu zünden, um damit alle deine Wettbewerber irgendwie mal aussteigen zu lassen. Und ich glaube, der hat schon so ein paar schlaue Berater an der Seite, die ihm sagen so, hey, das gib dich doch mal so und zieh immer irgendwie das gleiche alte T-Shirt an und versuch mal so ein bisschen irgendwie der Mr. Nice Guy zu sein.
Also der weise Ritter, der vielleicht auch 2, 3 schwarze Flecken auf seiner Rüstung hat.
Ich weiß es nicht, aber ich glaube, man muss es halt irgendwie annehmen, weil ganz am Ende in dieser Phase, wo er damals ja gegangen wurde aus dem Board von OpenAI, da gab es ja auch tatsächlich ziemlich wilde Anschuldigungen. Ich glaube, der Hauptgrund, warum er so über Nacht gegangen wurde vom Board, war ja auch, dass sie ihm vorgeworfen haben, dass er nicht ansatzweise ehrlich mit ihnen war, weder in den Unterlagen noch auch in den Board-Meetings zu dem ganzen Thema AGI, also Artificial General Intelligence, dieser generellen, schlauen oder intelligenten Intelligenz.
Der heilige Gral quasi.
Ganz genau. In der AI, ne? Kann man sagen. Dass er da halt auch schon viel weiter ist in seinen Forschungsprojekten. Und da gab es wohl auch Evidenz, dass das nicht alles so sauber gelaufen ist. Und fairerweise auch die SEC, also die amerikanische Börsenaufsicht, ermittelt jetzt genau dagegen, weil sie auch sagen, es ist zwar kein börsennotiertes Unternehmen, aber mit solchen Vorwürfen von anderen Aufsichtsratsmitgliedern müssen sie der Sache nachgehen. Und dadurch, dass sie das auch schon so ein paar Monate jetzt machen und nicht einfach nach einer Woche gesagt haben, ja, wir konnten nichts finden, der Typ ist sauber, kann ich mir auch vorstellen, da gibt es schon irgendwas. Ja? Ob wir da jemals was drüber erfahren, weiß ich nicht.
Wo ist denn, okay, aber du hast gerade gesagt, er hat noch so ein paar Hobbys. Ich muss zugestehen, ich würde das, was, und du wirst ja gleich so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ich empfinde das nicht als ein klassisches Hobby, ja, wenn es darum geht, irgendwie sich mit Unternehmen auseinanderzusetzen, die irgendwie das Leben verlängern oder in irgendwelche Energie-Companies tief reinzugehen. Ja, was hat er denn so für Hobbys?
Das ist auch so die Frage, wann er das macht. Da haben wir im Vorgespräch auch schon drüber gesprochen, dass wir das Gefühl haben, dass wir schon echt schwer am Hasseln sind, wir beide, und irgendwie auf vielen Plätzen irgendwie rumtanzen. Aber wenn man sich halt überlegt, wie viele Board-Seats er hat, wie viel Beteiligung er auch privat managt, dass er noch einen kleinen VC-Fund, auch eine Milliarde drin, nebenbei managt, gleichzeitig halt irgendwie, also ich glaube, 4 andere CEO-Posten auch noch inne hat. Das ist ein bisschen wie Elon, der redet halt nicht so offen darüber, weil er tatsächlich das Thema OpenAI ganz doll in den Fokus seiner medialen Berichterstattung und seiner Public Relations setzt. Aber der ist zum Beispiel auch privater Investor bei Airbnb und Stripe. So einer der ganz frühen Investoren, ist da auch pro rata immer mitgegangen. Das heißt, auch da wird er wahrscheinlich ein ganz gutes Polster haben. Aber ansonsten finanziert Sam Altman mit einem großen Teil seines Privatvermögens vor allem Projekte zur Kernenergie und auch längere Lebensdauer, ja. Hashtag Longevity und Biotechnologie. Er ist zum Beispiel Vorstandsvorsitzender von Oklo. Die hat man mal gehört, das ist ein Unternehmen für Kernspaltung. Und dann das zweite Thema, was ihn gerade ganz so umtreibt, ist Helion. Das ist ein Unternehmen, was sich auf die Entwicklung von wiederum Kernfusion konzentriert. Ja. Da hat er, glaube ich, $375 Millionen investiert. Und eigentlich wollte er nur ganz wenig investieren, also für ihn ein gefühlt kleines Ticket, 10 Millionen. Und hat dann aber gesagt, so nee, Kernfusion muss eines Tages funktionieren. Ne? Du hast es ja in den News angesprochen, das Thema Energiebedarf für künstliche Intelligenz, vor allem für Rechenzentren, ist jetzt schon immens und wird immer größer. Das heißt, wir brauchen einfach viel mehr Geld in Forschung und Entwicklung. Und dann, ich habe ja das Geld, dann mache ich das doch mal. So, Biotechnologie ist ein anderes Thema. Da hat er, glaube ich, jetzt 180 Millionen oder knapp $200 Millionen in eine Firma investiert, die heißt Retro Bioscience. Das ist so ein Startup immer noch, was so an Verjüngungsprozessen im menschlichen Körper forscht und so die Lebensdauer von uns allen verkürzen will, beziehungsweise die Lebensdauer verlängern will. Verkürzen ist einfach. Nee, weil da geht es um dieses Thema Health Span und Lifespan, ja, also quasi diese beiden annähern, damit du nicht nur lange lebst, sondern tatsächlich auch die Zeit, die du lebst, sehr, sehr proaktiv lebst. Und er geht natürlich voll auf in diesen Longevity-Hype auch mit rein. Genau, ein anderes Thema, das hatten wir neulich schon mal kurz. Das war dieser große Aufreger mit den, was war das, 7 Billionen US-Dollar, ne? Da haben wir gesagt, das ist die wilde Übersetzung mit den 7 Trillion, was er in ein Projekt zur Weiterentwicklung von KI-Chips investieren möchte. Das Ziel von diesem Projekt ist ja, die aktuellen Einschränkungen der Chip-Technologie zu überwinden, die nach Ansicht einiger Experten dann quasi den Fortschritt in der KI-Forschung und auch in der Entwicklung da quasi eindämmen. Und was wir halt hier sehen, ist, dass er mittlerweile tatsächlich erste Geldgeber gefunden hat, die auch an diese Visionen halt glauben. Ja, damals haben wir auch gesagt, so, ne, klar, 7 Trillion, da mal viel Spaß beim Fundraising. Aber der ist mittlerweile auf Wüstensafari unterwegs gewesen in den letzten Wochen, habe ich gesehen, und sucht quasi für sein Chip-Unternehmen verschiedenste Investoren, hat jetzt im Emirat Dubai und im Abu Dhabi so einen neuen AI-Investor MGX gefunden, der ein paar Milliarden investieren will. Und dann hat er mit diesem Staatsfonds Mubadala heißen die, glaube ich, also das ist ein Staatsfonds aus UAE. Die haben so einen eigenen AI-Minister der Emirate. Und ich glaube, die haben schon die ein oder andere Billion auch zugesagt. Genau, und ein letztes Thema, was ich noch gefunden habe, ist Worldcoin. Da hast du mich ja auch drauf gebracht, da haben wir neulich mal drüber geredet beim ganzen Thema Digital Identities und was man denn eigentlich so alles machen kann, wenn es darum geht, quasi Eindeutigkeit gegenüber Maschinen herzustellen, dass man sagt, okay, ich bin wirklich ein Mensch und ich bin da auch verifiziert. Und Worldcoin, das habt ihr bestimmt alles schon mal gesehen, das ist eine Firma, genau, die einfach die hat als Ziel eine globale Digitalwährung, kann man eigentlich sagen. So ein bisschen Bitcoin für alle. Und dafür wollen sie nichts weniger als die Augen möglichst aller Menschen scannen. So. Das heißt, wer sein Iris hier scannen lässt, erhält im Gegenzug so eine eindeutige Identifikationsnummer, so einen digitalen Pass, das nennt sich dann ganz lässig World ID. Und du kriegst natürlich auch so ein paar Token von der Digitalwährung Worldcoin. Angeblich haben das schon 5 Millionen Menschen, haben sich diese App runtergeladen und davon haben 2,6 Millionen bereits ihre Iris scannen lassen und sich damit als echte Personen verifizieren lassen.
Hört sich viel an, muss man fairerweise sagen, weltweit. Ja. Ich bin mir gar nicht sicher, in Berlin, ob es die Scan-Möglichkeiten noch gibt oder DSGVO nicht da quergeschlagen hat. Zumindest gab es die Möglichkeit, in Berlin und ich glaube noch in zwei anderen Städten in Deutschland seine Iris einscannen zu lassen. Weißt du, ob es noch geht? Die Website lässt sich.
Ich weiß nur, dass es in Berlin im Alexa lange ging. Das war so, glaube ich, dieser PR-Coup, weil die Firma wurde gegründet in drei Städten, nämlich Palo Alto, Berlin und Erlangen. Die letzten beiden auf deutschem Grund und Boden. Und im Berliner Alexa, also Einkaufszentrum, war so dieses Flagship. Ich weiß aber auch nicht mehr. Also in Deutschland haben sich mittlerweile wohl verschiedene Behörden auch eingeschaltet. Mhm. Unter anderem das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht und auch die BaFin, die jetzt so eine Worldcoin-Prüfung irgendwie eingeleitet hat. Weil ich glaube, BaFin selbst mockert so ein bisschen rund um die Frage, ob Worldcoin in Deutschland eigentlich eine Lizenz für eine Kryptowährung gebraucht hätte. Und auch andere Länder sind krass gerade irgendwie dagegen. Also was ich mal irgendwann gelesen habe, ist, dass das ganze Projekt in Kenia riesig war. Da haben sich wohl sehr viele Menschen vor allem wegen der versprochenen Token ihre Augen scannen lassen. Und dann hat die Regierung aus Sorge wegen Datenmissbrauch dann im Dezember das Ding verboten. Und da war Worldcoin schon seit 2021 gestartet. Und
aber was man an Worldcoin sehen kann, und das zeigt sicherlich auch, wie visionär Sam Altman ist, beziehungsweise wo bei ihm gedanklich die Reise hingeht. Wir haben ein paar Mal drüber gesprochen. Das Thema Identity wird im Bereich AI eine immer wichtigere Rolle spielen, weil wir nicht mehr unterscheiden können. Wir haben es eben in den News gehabt mit Sora, wir haben das Thema Midjourney. Wir wissen nicht mehr, ist der oder die Influencerin bei Instagram echt oder AI generiert? Da könnte man noch sagen, ist nicht so wichtig. Aber wenn ich mit Beraterin oder Berater zu tun habe oder in ganz anderen Kontexten das Thema Fraud, es braucht immer mehr diese Instanz der digitalen Identität. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, da gibt es ja auch in Europa, da gibt es ganz viele Initiativen. Das ist auch gut und wichtig, aber die visionäre Sicht darauf, dass er sagt, naja, wir brauchen sowas, weil ich arbeite, ich meine, der wird mehr wissen als wir zwei, auch wenn du immer Sam Altman freundschaftlich mit Sam betitelst und ihr wahrscheinlich gleich noch telefonieren werdet, aber
Sammy,
darfst du Sammy zu ihm sagen sogar. Ja, aber das sieht man halt, ne? Und ich finde es total krass, wie er das große Ganze sieht, unabhängig davon, ob ich das krass finde oder gut finde oder glaube, dass das alles so kommt. Aber er hat auf jeden Fall, so glaube ich, ein recht klares Bild, wo die Reise ganzheitlich hingeht. Und dazu gehört halt eben auch sowas wie Worldcoin.
Ja, und er findet halt auch immer Partnerschaften dafür. Ja? Also viele erklären ihn halt auch für dieses Worldcoin-Projekt wirklich gaga. Aber jetzt letzte Woche hat er 4 neue Partnerschaften announced. Die 3 kriege ich noch zusammen. Das war einmal Reddit, das war Mercado Libre, was riesig ist, und natürlich Shopify, wo es so die ersten praktischen Anwendungen davon liegen können. Und dafür wurde geschrieben, dass es so 4 verschiedene Sicherheitsstufen für die Identifizierung mit diesem digitalen Pass, dieser World-ID, geben soll. Und es ist total simpel. Also für diese erste Sicherheitsstufe reicht es quasi aus, dass sich die Kunden und Kundinnen lediglich die App auf ihr Smartphone runterladen. Ja, das sind diese 5 Millionen Menschen, die die Worldcoin-App quasi haben. Und das Unternehmen dahinter garantiert, dass es quasi nur eine ID pro Gerät gibt. Also so die erste Art von Verifizierung, wenn du so willst. Die ist halt noch nicht wirklich stark. Dafür gibt es eine zweite Stufe und da müssen sich dann die Nutzer die berühmte Iris, also die Augen, scannen lassen. Und Worldcoin selbst bestätigt damit, dass die ID quasi nur einem Menschen eindeutig entspricht, der sich dann durch den Scan als echte Person ausgewiesen hat. Und diese ersten beiden Stufen reichen beim Online-Shopping natürlich völlig aus. Ja? Wenn du sagst, bei Mercado Libre oder bei Shopify, kannst du die dann als Authentifizierung verwenden und das Unternehmen bestätigt, dass du es dann halt irgendwie bist. So. Und wenn du dann sagst, ich möchte aber so ganz empfindliche Bereiche langfristig damit erschöpfen, ne? Sam sagt ja selber, er möchte, dass quasi, dass jeder Erdenbürger damit auch ausgestattet ist, dann sagt er, dass das einfach eine dritte Sicherheitsstufe, eine zusätzliche Fotoverifizierung notwendig ist. Ne? Das kannst du sagen, wenn du, wir beide als Banker, zur Aufnahme eines Kredites beispielsweise oder zur Legitimierung eines Girokontos oder aber, und das ist sein Beispiel, für die Teilnahme an Parlamentwahlen, ne, in jedem Land sein könnte, ohne dass da halt irgendein Betrug dabei noch möglich sein wird. Und dabei benutzen quasi Nutzer ihre Fotokamera, machen davon ein Selfie, das dann mit dem lokal gespeicherten Iris-Scan irgendwie verglichen wird und das funktioniert. Und dann gibt es noch die letzte Sicherheitsstufe, das ist echt verrückt. Das wäre dann nochmal ein erneuter Scan der Iris und dann ein automatischer Abgleich, dann nicht mehr direkt über das Device, sondern tatsächlich über eine Cloud. Wenn du zum Beispiel sagst, ich möchte damit auch ein Flugzeug besteigen können und möchte dann einmal die Sicherheitskontrolle am Flughafen skippen, das funktioniert dann damit auch.
Also ich habe lustigerweise, wo du in der Zeit, wo du jetzt gerade ein bisschen was noch erzählt hast, ich habe nochmal nachgeschaut. Also es sind
direkt angemeldet.
4,5 Millionen, die mitmachen bei Worldcoin. Und in Deutschland gibt es 15 verschiedene Möglichkeiten, sich zu registrieren. Also
ach Quatsch, echt?
Ja, kein Witz. Ich bin auch fasziniert. Unter anderem in Berlin, aber nicht nur da, auch in Köln oder in Bielefeld, was es ja eigentlich gar nicht gibt. Also in Nürnberg, also da gibt es jetzt tatsächlich ein paar Möglichkeiten, ja, tatsächlich seine Iris einscannen zu lassen. Ja.
Na, mal sehen, wie lange. Ne? Also Spanien hat letzte Woche gesagt, dass Worldcoin sofort verboten wird und dass bereits erhobene Daten nicht mehr genutzt werden dürfen und auch keine neuen Augen mehr gescannt werden dürfen, dass es unter Strafe steht. Und die spanische Datenschutzbehörde untersagt Worldcoin jetzt offiziell quasi das Sammeln von biometrischen Daten und müssen halt alles löschen. Ich glaube, die haben gesagt, OpenAI, oder nee, nicht OpenAI, sondern Worldcoin hat 72 Stunden Zeit, diese Anordnung umzusetzen. Ansonsten hagelt es halt wirklich schlimmste Strafen. Mal schauen, was da so passiert.
Willst du es machen?
Nein. Auf gar keinen Fall. Also warum? Du weißt ja, ich spiele mit so ziemlich jedem Zeug rum. Aber das ist so eine Sache, die kannst du halt nicht zurückholen. Also auf irgendeiner Blockchain, auf irgendwelchen dezentralisierten Ledgers, liegt dann meine Iris, die ja dann doch ein sehr eindeutiges Erkennungsmerkmal von mir sein könnte. Das würde ich auf keinen Fall machen.
Okay.
Darf ich dich fragen? Also, du hast es schon gemacht, oder?
Nee, noch nicht, ja. Aber
einen Termin gerade fürs Alexa.
Ich bin gerade am Buchen. Ja, nee, ist am Gesundbrunnen übrigens in Berlin. Ja, also um deine Frage zu beantworten. Auf der einen Seite, ich finde es total faszinierend. Auf der anderen Seite bin ich bei dir. Also sollten sich die Maschinen irgendwann gegen uns aufgebären oder gegen uns stellen, dann möchte ich nicht, dass sie mich finden wegen meiner Augen. Also das muss ja auch jetzt inzwischen schon, wenn man an den Doomsday denkt, da muss ja auch schon weiterdenken. Also was passiert, wenn die Maschinen uns übernehmen? Ja, wie kann ich mich schützen? Und da muss ich ja nicht meine Iris scannen, den vorher gegeben haben. Nee, Spaß beiseite. Das ist mir auch eine Spur zu spooky.
Aber ganz geil, damit haben wir den Doomsday auch schon direkt abgehakt heute.
Ja, wir hatten letztes Mal war ja schon so viel Doomsday. Genau, das war ja das eine. Und ich habe gar keinen Doomsday mitgebracht. Hast du einen?
Nö.
Muss man auch nicht, oder? Ich glaube, wir sind auch mit Sam soweit durch. Oder hast du noch was Spannendes?
Nö. Nichts, was ich noch gefunden habe. Der macht ganz viele kleine Investments noch nebenbei. Aber ich glaube, das zeigt mal so als große Hafenrundfahrt durch das Leben von dem 38-Jährigen, was der halt alles so schafft und was er schon geschafft hat. und in welche Richtung der das treibt. Aber ich glaube, man kann es auch ganz gut zusammenfassen, so wie du es ganz am Anfang gesagt hast. Der versucht einfach so dieses Bild der AGI und dieses jüdischen Prinzips, Tikkun Olam ist ein viertes Mal wahrscheinlich falsch gesagt, tatsächlich auf alle Bereiche auszuweiten und die aber miteinander zu verbinden. Und dafür stellt er sich quasi die ganz grundsätzlichen Fragen im Leben und versucht dann eine gewisse Lösung halt herzustellen.
Eine Sache haben wir nicht besprochen, der blaue Rucksack.
Das stimmt.
Die urbane Legende um den blauen Rucksack.
Was ist da drin? Verdammt.
Was ist da drin im blauen Rucksack? Sam Altman fällt auf mit einem blauen Rucksack, den er, glaube ich, auf all seinen Reisen, oder auf den meisten zumindest, irgendwie dabei hat. Und lange war das Gerücht oder die, man kann sagen, urbane Legende, dass sich in diesem blauen Rucksack ein MacBook befindet, wo er im Prinzip OpenAI mit einem Knopf ausschalten oder abschalten kann. Es gibt aber ein Interview, wo er sagt, es gibt keinen roten Button, auf den er drücken kann, um die AI abzuschalten. Von der Seite ist es wahrscheinlich tatsächlich nur eine Legende und er mag einfach seinen blauen Rucksack.
Ja, aber er nennt ihn, glaube ich, selbst mittlerweile Nuclear Backpack oder Nuclear Briefcase. Also das ist
irgendwie sowas. Dann sind wir am Ende unserer 6. Folge angekommen. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir freuen uns auf die nächste Folge. Die ein oder anderen Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich jetzt fragen, was zur Hölle hatte das alles mit AI in Finance zu tun? Naja, erstmal nichts und dann doch irgendwie ganz viel, weil AI hat viele Hintergründe, OpenAI einen wichtigen Gründer, über den man mal sprechen sollte. Und immerhin haben wir das Thema WorldCoin mit angesprochen, das heißt, ein bisschen Finance hatten wir auch. Und Sascha und ich, wir haben vorher drüber gesprochen und ich glaube, das darf ich sagen, sehen das nicht so trennscharf. Wenn wir sagen, da ist AI drin, dann ist AI drin und dann machen wir was dazu, oder?
So machen wir es, genau.
Dann wünsche ich euch allen einen schönen Tag.
Ciao, bis bald.
Bis bald.